müsst euch das so vorstellen, dass mit jeder Messe die Stadt und die Straßen komplett neu gebaut werden. Also es ist so, als würde Google eigentlich jede Woche oder alle 14 Tage wieder bei Null anfangen. Wir haben mehrere tausend Beacons verbauen müssen, um eine wirklich gute Indoor-Navigation hinzubekommen. Jeder, der bei uns im Gelände ist, ist am Anfang mit einem Ticket reingekommen und von uns identifiziert. Und Lead & Meet bietet den Ausstellern die Möglichkeit, zusätzliche, für sie relevante Besucher am Messestand zu kaufen, die wir über Push-Nachrichten, über unsere Messe-App auf die Handys der Besucher schicken, die in die jeweilige Zielgruppe der Aussteller passen, während sie sich über das Messegelände bewegen. Mache ich nochmal einen letzten Case, der vielleicht ein bisschen spooky klingt, dass ich sage, ich weiß, mich interessiert gar nicht, was dein Jobprofil ist und dein Besucherprofil, aber ich möchte gerne alle Kunden ansprechen über eure digitale Plattform, die während der Messe bei folgenden drei Hauptwettbewerbern von mir länger als eine halbe Stunde jeweils am Stand waren, mich aber nicht besucht haben.
Hallo ihr lieben Digitalos, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Heute dreht sich alles ums Thema Messen und Messen. Denn die physische Messe hat sich inzwischen in die digitale Welt auch teilweise zumindest verlagert. Und es geht immer mehr darum, was sind denn die KPIs, die dahinter liegen? Was ist der Return on Invest von digitalen Produkten und Services im Bereich Messe? Heute zu Gast ist Patrick Wölke von der Köln-Messe und wir können nur sagen, totgesagte leben länger. Die Messe war tot in Zeiten von Corona und Web3. Es hieß, wir machen das Ganze nur noch im digitalen Raum. Heute wissen wir, physische Messen sind beliebter denn je. Nichtsdestotrotz geht es darum, das Messeerlebnis zeitlich nach vorne und nach hinten zu verlängern und während der Messe das Erlebnis mit digitalen Produkten und Services anzureichern. 3 Tage Messe, daraus sollen 365 Tage Interaktion mit einer Messe werden. Wie das Ganze funktioniert, erzählt euch jetzt der Patrick. Viel Spaß, los geht's. Das Thema Messe hat ja aufregende Jahre hinter sich. Totgesagte leben länger. In Corona war mal kurz die Idee, die analoge Messe, wo sich Menschen in echt treffen, echte Gespräche führen, hat ausgedient. Die Zukunft sind Messen in Web3 oder die Zukunft ist die hybride Messe. Jetzt ist die Messe back in the game. Viele Messen sind besser besucht als früher. Aber es ist immer noch eine große Herausforderung, das Messeerlebnis nach vorne und nach hinten zu verlängern. Dazu kommen wir gleich nochmal. Patrick, die Köln-Messe feiert dieses Jahr 100-jähriges Bestehen, ja, blickt auf ein ganzes Jahrhundert zurück, in dem ihr Menschen und Märkte zusammenbringt. Vielleicht fangen wir mit diesem Meilenstein an. Was bedeutet der denn für euch bei Köln-Messe? Und dann kannst du uns auch ein bisschen was dazu erzählen, was du als Bereichsleiter digital bei Köln-Messe so den ganzen Tag machst.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin in der Tat mitten in der Corona-Zeit vor etwa 3,5 Jahren hier bei der Köln-Messe als Geschäftsbereichsleiter digital angefangen. Und meine Aufgabe zusammen mit einem tollen Team ist, digitale Produkte zu bauen, die Kunden lieben und für die sie auch bereit sind, zusätzlich das Portemonnaie aufzumachen. 100 Jahre sind wir natürlich froh, dass gerade zum Jubiläum die Messe stärker als jemals zuvor, kann man sagen. Wir haben letztes Jahr das beste Geschäftsjahr in der Geschichte der Köln-Messe feiern dürfen, zurückgekommen ist und ein kerngesundes Geschäft im Physischen ist für uns die absolute Voraussetzung, überhaupt sowas wie digitale Transformation, Bau digitaler Produkte finanzieren zu können. Von daher ja, in der Tat, einerseits mutig, diesen Geschäftsbereich mitten in der Corona-Zeit aufzubauen und damit natürlich auch erheblich in diesen neuen Geschäftsbereich und die Produkte zu investieren. Und das, was wir jetzt im Digitalen machen, geht dann doch in ganz andere Richtungen als das, was wir zur Corona-Zeit mal befürchtet hatten, womit wir uns auseinandersetzen müssen, nämlich digitale Plattformen und digitale Messeprodukte als Alternative und nicht ergänzend und nicht in Verlängerung zur physischen Messe. Von daher großes Glück, dass es so gekommen ist.
Absolut, denn ich glaube, das merken wir alle nach Corona, dass die zwischenmenschliche Interaktion im echten Leben und eben nicht über digitale Plattformen oder digitale Kanäle eben nochmal eine ganz andere Qualität hat, vor allem im B2B-Kontext. Wie müssen wir uns denn deinen Alltag vorstellen? Jetzt hast du ja gesagt, du bist in der Zeit zur Messe gekommen, wo sicherlich ganz viel Unklarheit geherrscht hat. Ja, also die Ängste, dass alles ins Web 3 abwandert und die Menschen sich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis haben, sich physisch zu treffen oder beziehungsweise bessere digitale Alternativen an die Hand bekommen werden. Das hat sich ja nicht bewahrheitet. Web 3 ist jetzt erstmal in der Versenkung verschwunden, wie so manch anderer Hype. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen. Wie war da die Stimmung, als du reingekommen bist? Wann sind da die Entscheidungen gefallen, digital zu erweitern? Wie habt ihr auch das Maß angelegt, nicht zu sagen, okay, dann wird die Kölnmesse eben komplett digital und von daher vielleicht bis heute und was heute so dein Tagesgeschäft vor allem ausmacht?
Ja, also während der Corona-Zeit war es natürlich schon so, ne, dass viele Leute, die sich mit dem klassischen physischen Messegeschäft hier bei uns beschäftigen, wenig bis gar nichts zu tun hatten, weil das war ja bis hin zu einzelnen Phasen Berufsverbot und die Erwartungshaltung an die digitalen Produkte und das, was mein Team und ich machen dürfen, besonders groß waren. Und auch wir haben digitale Messen durchgeführt in der Zeit. Wir haben auch teilweise nach Corona hybride Messen durchgeführt, beziehungsweise in der Zeit, in der dann das absolute physische Messeverbot aufgehoben wurde, diese Produkte hybrid gespielt. Und heute sind es eigentlich zwei Entwicklungsrichtungen, in die wir arbeiten. Das eine sind Produkte, die das physische Messegeschäft aufwerten, ja, die dafür sorgen, dass unsere Aussteller und auch unsere Besucher am Ende der Messe mit mehr Ergebnis nach Hause kommen. Und da gibt es viele spannende digitale Tools, die das eben ermöglichen und unterstützen. Und vor allen Dingen auch, die den zunächst einmal analogen Kanal Messe messbar machen. Denn ja, wenn ich das mal so sagen darf, mit dem analogen Produkt, the trend is not our friend. Also das muss ich hier nicht sagen, dass global und in Europa natürlich der Anteil der Vertriebs- und Marketingbudgets, aus denen auch die Messe finanziert wird, immer stärker Richtung messbare digitale Kanäle wandert. Und da digitale Lösungen zu bauen, die das physische Produkt messbar und vergleichbar machen und die Performance einfacher nachweisen im Vergleich, das ist die eine Richtung. Und die zweite Richtung, du hast es, glaube ich, eingangs auch kurz angesprochen, ist, dass wir Produkte bauen, die den begrenzten Messezeitraum zeitlich nach vorne und hinten verlängern, bis hin zu 365. Ich bin seit 3,5 Jahren immer noch verhältnismäßig neu im Messegeschäft und es ist super spannend, was wir an tollen Marken haben als Messeveranstalter, was wir an Daten haben über die Anbieterseite, das sind ja in der Regel die Aussteller, und die Nachfragerseite, was die Besucher sind. Und diesen Schatz vermarkten wir mit einer klassischen Messe 3 Tage im Jahr oder je nachdem, wie lange die Messe läuft, ein paar Tage mehr oder weniger. Und die Frage ist natürlich schon, wie wir über unsere digitalen Plattformen das, was wir an Daten und Marken haben, auch länger vermarkten können als eben ja so gefühlt 1% der Zeit, die so ein Jahr hat. Und das sind die beiden Schwerpunkte, in die wir unsere Produkte entwickeln und mit denen wir auch gute Erfahrungen gemacht haben. Rein digitale Messen, auch klassisch hybride Messen, haben wir nicht zu einem Zeitpunkt X entschieden, nicht mehr weiter zu verfolgen, sondern eigentlich in den letzten Jahren, nachdem das Thema Corona nicht mehr so ein Thema ist, ausfaden lassen. Na, da kann ich dir jetzt aber gar nicht irgendwie den einen Beschlusszeitpunkt nennen. Das war letztendlich Orientierung an dem, was unsere Kunden angefragt und genutzt haben.
Bevor wir dann da nochmal in die Tiefe gehen, was ihr euch ausgedacht habt, wie man diese 3 Tage Messe im Jahr auf idealerweise 365 Tage erweitert, kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, unsere Zuhörenden finden das immer ganz spannend. Es geht ja auch um eine digitale Karriere immer, wo du herkommst, jetzt nicht quasi direkt nach dem Studium, was da alles passiert ist, aber vielleicht so 1, 2 Schritte in deiner Karriere, wo du besonders viel gelernt hast, die für dich besonders interessant waren und die dich dann am Ende auch dahin geführt haben, wo du jetzt bist, als Geschäftsbereichleiter digital.
Ja, also ich habe mich mein Berufsleben lang nach Abschluss des Studiums, und das ist jetzt auch schon etwas über 20 Jahre her, im Digitalen immer mit einem von 2 Themen beschäftigt. Ich war in Positionen und Unternehmen tätig, die ausschließlich digitale Produkte und Geschäftsmodelle gebaut und vermarktet hatten. Und ich war auf der anderen Seite in Unternehmen, die eine lange Historie haben, die Produkte haben, die viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte alt waren, und dort die Verantwortung übernommen, diese Produkte in die Lebenswirklichkeit der Digitalisierung zu führen, was einerseits die Usability, UX, Produktkonzeption an sich angeht, aber natürlich auch das Geschäftsmodell, das da hinterhängt. Die Jahre vor der Kölnmesse war ich in verschiedenen Verlagen, in Medienunternehmen fürs Digitalgeschäft verantwortlich, in München und auch hier in Köln. Und ja, der Schritt zur Messe, also ich habe mich für die Messebranche entschieden und die Messe hat sich für mich entschieden, aber das wirklich Spannende ist, dass ich bisher keine Branche kennengelernt habe, die so abwechslungsreich ist. Ne? Ja, ich bin in der Messebranche, aber eigentlich bin ich in der Einrichtenbranche, in der Gamesbranche, in der Branche der Dentalindustrie und ihr könnt euch vorstellen, dass digitale Produkte für Zahnärzte und Zahnärztinnen natürlich auch zu bauen ein bisschen was anderes ist als für die Gamer. Und so könnte ich jetzt noch eine ganze Reihe von Branchen und Industrien aufzählen, in denen wir mit unseren Messeprodukten unterwegs sind. Und ja, die Kernfrage, die wir uns immer wieder stellen, ist, wie viel Individualisierung braucht es? Ne? Also wie viel ist Industrie- und branchenspezifisch bei Geschäftsmodell und Produkt-Usability eines digitalen Produktes? Weil je mehr gemeinsam ist, kann man gemeinsam entwickeln, Synergien heben, Kosten sparen. Und wo braucht es dann wirklich berechtigterweise unterschiedliche Lösungen? Das Thema Gesundheit und Dental und Zahnarzt auf der einen Seite und Gaming-Industrie auf der anderen ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um also die Spannbreite und die Breite der Klaviatur, die wir hier so bedienen, darzustellen. Zweites Thema, was auch spezifisch ist in der Messebranche und was durchaus auch eine Herausforderung ist, wenn es darum geht, erfolgreich im Digitalen zu sein, sind die Vorlaufzeiten, mit denen wir es hier zu tun haben. Also das habe ich mir vor 4 Jahren Perspektive von außen überhaupt noch nicht so vorgestellt. Ne? Man stellt sich so vor, am Tag davor wird aufgeschlossen und aufgebaut und dann kommen irgendwann die Besucher. Aber die Vorlaufzeiten, bei denen wir sehr klar haben müssen, was ganz genau sind die digitalen Produkte, was darin ist zu vermarkten, wie funktionieren sie, weil dann sind sie im Markt und können auch nicht mehr verändert werden. Das sind bis hin zu 2 Jahren Größenordnung. Und bei dem, was da so an Veränderungen um uns herum passiert, ist auch das sicherlich eine spezifische Herausforderung, die wir bei unseren Produkten und Geschäftsmodellen im Blick haben müssen.
Jetzt hast du schon davon gesprochen, es gibt digitale Produkte, die ihr dann wahrscheinlich haben, die einen gemeinsamen Kern und die dann angepasst werden müssen für Nutzergruppen wie Gamer oder aber auch Zahnärzte. Kannst du uns da vielleicht schon ein bisschen mehr oder da etwas mehr ins Detail gehen? Wie sieht das denn dann konkret aus, wie so eine App, nehme ich an, für den Gamer oder für die Zahnärztin angepasst wird? An welchen Stellen wird da individualisiert und was ist im Prinzip dann auch Plattform, die unverändert bleibt?
Ja, also sehr viel hat mit den Dingen zu tun, die diese Zielgruppen auf unseren Messen, vor unseren Messen und nach unseren Messen an Bedürfnissen haben. Das ist einerseits ein wirklich stark rationales Produkt im Dentalbereich, wo es darum geht, die passenden Aussteller zu finden, die Produktneuheiten zu identifizieren. Aber eher so, dass man sich das so vorstellt, von dem, was man da als Profil von einer Person, von einem Besucher oder auch einem Unternehmen bekommt, ist das so, ich sag mal, LinkedIn ähnlich. Ne? Das sind echte Business-Kontakte. Das Thema Erlebnis. Ja, also so ein Spiel auch im Digitalen zu erleben, da reden wir ja anders als beim Stuhl einer Zahnärztin auch tatsächlich um digitale Produkte. Ne? Das Game an sich ist ja schon ein digitales Produkt, das dann unsere Kunden auf diesen Messen, je nachdem auf welcher Seite man steht, präsentieren möchten oder auch erleben möchten. Und diese Games zu erleben, das bedeutet sowohl an der Frage, wie stellt man welche Inhalte dar, welche Funktionalitäten braucht es, um sich miteinander zu vernetzen, was sind auch Anforderungen an die Hardware und die Architektur, die hinter diesen Produkten stehen muss, an die Performance, wenn es darum geht, hochauflösende Videos in Reaktionszeiten auszuspielen, wo es dann eher so darum geht, wie viele Millisekunden habe ich da? Und das ist vielleicht bei der Ergebnisanzeige eines Unternehmensprofils im Dentalbereich jetzt nicht ganz so entscheidend. Also das ist tatsächlich, was sind die was sind die Nutzungssituationen, was sind die Funktionalitäten, die von diesen Kundengruppen nachgefragt werden. Und einmal geht es um die Darstellung von Gaming-Erlebnissen, ja, hochemotionalen Themen, und einmal geht es darum, den Messeerfolg möglichst effizient zu machen, um mit möglichst vielen zusätzlichen Kundenkontakten und Leads wieder nach Hause zu reisen. Daran werden wir letztendlich hinterher gemessen, ob das unseren Ausstellern gelingt oder nicht. Und der Großteil unserer Umsätze, ich würde mal so sagen, Größenordnung 80% plus, kommt von der Ausstellerseite und nur ein kleiner Teil von der Besucherseite.
Was gibt es denn jetzt außer Zahnärzten und Zahnärztinnen und Gamern? Was kann ich mir vorstellen? Welche Nutzergruppen gibt es da noch? Also wie bunt ist dieser Blumenstrauß an Bedürfnissen, die ihr bedienen dürft?
Ja, also Nutzergruppen, ich sag mal, erst sind sozusagen die Industrien, die wir in unseren Messen und Branchen, die wir in unseren Messen reduzieren. Wir haben etwa 80 Messen, Ausstellungen, Gastveranstaltungen das ganze Jahr über, übrigens nicht nur hier in Köln, wo wir auch ein eigenes Gelände betreiben, sondern weltweit. Also wir sind auch Veranstalter von Messen in Italien, in den USA, in Brasilien, in Asien einiges, beispielsweise Singapur, Thailand, China, Japan. Und deshalb ist es ein wirklich sehr breites Spektrum. Ich würde jetzt mal nicht alle 80 aufzählen, aber es gibt Kompetenzcluster, wie wir das nennen, in denen wir mehrere Veranstaltungen haben. Das eine ist das Thema Ernährung und Ernährungsindustrie mit der mit Abstand größten Messe in diesem Segment Anuga in Köln. Dann haben wir einige Veranstaltungen rund um das Thema Möbel und Einrichten. Digitalmedia ist vielleicht hier nochmal interessant, mit der Dimexco, die jetzt tatsächlich dann auch bald wieder stattfindet, Entertainment, mit der Gamescom, einiges im Mobilitätsbereich, Gesundheit und Kunst mit der Art Cologne, der ältesten Kunstmesse weltweit, die hier in Köln gegründet wurde und nach wie vor von uns veranstaltet wird. Das sind jetzt mal so die Kompetenzcluster, in denen sich viele der 80 Veranstaltungen oder die meisten mit Abstand meisten der 80 Veranstaltungen einsortieren. Also ich glaube, in Sachen Abwechslungsreichtum habe ich nicht übertrieben, oder?
Da kannst du sicherlich nicht klagen. Ja, das ist auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß. Wenn wir schon mal in Richtung digitale Produkte und Services gehen, kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für digitale Projekte oder Produkte oder Services, die bei euch besonders erfolgreich waren oder sind bisher. Natürlich gerne mit Zahlen und KPIs, soweit das geht, ja. Was du quasi nach außen auch teilen darfst.
Also besonders erfolgreich im Sinne, es wird von sehr vielen Kunden von uns genutzt, sind das vermeintlich banale Themen, die in der Umsetzung aber durchaus die ein oder andere Tücke beinhalten. Da nehme ich mal als Beispiel das Thema Navigation über unsere Messen mit Hilfe unserer Messe-App. Das sieht so ähnlich aus wie bei Google Maps. Und da würdet ihr jetzt vermutlich sagen, naja, das ist doch jetzt auch nicht ganz anders als bei Google Maps. Wieso ist der Patrick da so stolz drauf? Und ja, einerseits würde ich sagen, auch Google hat wahrscheinlich einiges an Ressourcen in Google Maps investiert. Soweit muss man erstmal als guter Mittelständler kommen. Das zweite ist, ihr müsst euch das so vorstellen, dass mit jeder Messe die Stadt und die Straßen komplett neu gebaut werden. Also es ist so, als würde Google eigentlich jede Woche oder alle 14 Tage wieder bei Null anfangen. Dann gibt es andere Straßenverläufe. Also diese Gänge durch die Messen, die sind nicht immer gleich, sondern die werden jedes Mal neu aufgeplant. Natürlich sind es auch immer neue Unternehmen und Unternehmensstände. Und das Spielchen beginnt, ja, je nachdem wie der Rhythmus ist, alle zwei Wochen oder manchmal jede Woche aufs Neue. Dann gibt es noch so einige Spezialitäten, die gerade für User Experience extrem wichtig sind und für eine gute Navigation extrem wichtig sind, die aber in der Umsetzung schwierig sind oder viel Ressourcen erfordern, sowas wie Ebenenwechsel beispielsweise. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn ich über eine Indoor-Navigation in einer Halle, die zwei verschiedene Etagen hat beispielsweise, in so einem, ich sag mal, Google Maps Layout mit der Rolltreppe oder mit dem Fahrstuhl von einer Etage zur nächsten fahre. Ne? Wie vermittle ich das sozusagen in diesem digitalen Device? Welche Informationen brauche ich auch? Wir haben mehrere tausend Beacons verbauen müssen, um eine wirklich gute Indoor-Navigation hinzubekommen. Und letztes Beispiel vielleicht für das Thema Navigation, was aber für unsere Kunden ganz entscheidend ist und wo wir auch stolz sind, weil das nicht viele Messegesellschaften in dieser Art bisher gelöst haben, zumindest meines Wissens nach nicht, zumindest nicht in Europa. Wenn man als Besucher hier ankommt in Köln und in einem unserer 8 Parkhäuser parkt und dann über den nächstgelegenen Eingang aufs Messegelände mit 11 Hallen läuft und den Tag über dann da rumgelaufen ist, dann ist man am Ende irgendwo, wie finde ich jetzt mein Auto im richtigen Parkhaus auf der richtigen Ebene wieder? Ja, und einen Service anzubieten, wo ich einen Knopf drücke, um vom individuellen Standort, wo auch immer ich auf dem Messegelände bin, zu meinem Wagen in dem richtigen Parkhaus zu finden, ist so etwas für hoher Nutzwert, fühlt sich, wenn es funktioniert, absolut banal an, ist in der Umsetzung aber durchaus mit der ein oder anderen Schweißperle verbunden gewesen.
Ja, definitiv. Und vor allem diese Produkte sind ja auch dann meistens die Produkte, die so, ja gut, das braucht man ja sowieso, das ist ja Hygienefaktor, die kriegen noch gar nicht mal diese Wertschätzung, die überhaupt, wenn man eigentlich weiß, wie viel Energie, Blut und Schweiß in diese ganzen Produkte reingeflossen sind. Sprichst du ja auch immer von wir, kannst du vielleicht einen kleinen Rundumschlag machen, wie ihr grundsätzlich aufgestellt seid im Digitalbereich, welche Teams es gibt, habt ihr viel externe Partnerschaften, einfach genau, wie ist eure Organisation in dem Sinne aufgestellt, diese Produkte zu bauen und voranzutreiben?
Ja. Also der Geschäftsbereich Digital, für den ich zuständig bin, hat 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind aber in hohem Maße vernetzt mit allen oder nahezu allen Einheiten der Kölnmesse. Das sind Bereiche, insbesondere die marktnahen Bereiche, das sind die Messeteams, bei denen auch viele von den konkreten Kundenwünschen zunächst einmal aufschlagen. Das ist natürlich der Vertrieb. Das sind aber auch Einheiten wie Marketing und Marketingkommunikation, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist der IT-Bereich. Es gibt einen Bereich Services. Das ist vielleicht so ein bisschen erklärungsbedürftig. Die machen vereinfacht gesagt alles, was so um den eigentlichen Messestand drumherum sinnvoll und notwendig ist an Produkt und Vermarktung, vermarkten auch die digitalen Lösungen mit, die wir bauen. Das ist so alles vom Stromanschluss bis hin zu wirklich fancy Themen, die wir da im Portfolio haben. Wir haben, was die Entwicklung angeht, auch externe Partnerschaften, wo mir und wo uns aber sehr, sehr wichtig ist, dass wir zumindest zu allen Themen, die wir outgesourced haben, so viel Kompetenz intern haben, dass wir diese Partner auch gut führen können und dass man auch wirklich beurteilen kann, ja, was steht eigentlich hinter dieser Leistung, was steht hinter dem Betrag, jetzt mal neben Stunden, der dann hinter irgendwo auf einer Rechnung steht. Also es ist schon wichtig für die Themen auch im Digitalen, die wir an Partner gegeben haben, die wirkliche Kompetenz zur Partnersteuerung, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie Rechnungsprozess oder Ausschreibungsprozess, sondern inhaltlich diese Kompetenz im Haus zu haben, und das haben wir auch.
Ja, die Corona, man weiß, wie das alle Messen betroffen hat. Alle Messen davor waren natürlich im Mega-Hype, alles ist über die Fläche gegangen. Dann kam Corona, dann kamen die ganzen Evangelisten, die gesagt haben, hier, wir müssen jetzt alles digitalisieren, es geht nicht anders. Das hat ja auch sehr viel Spannung erzeugt. Ja? Es gab genug Leute, sicherlich auch bei der Köln-Messe, die gesagt haben, hurra, let's go, überhaupt kein Thema. Es gab sicherlich auch viel Gegenwind. Wie hat Digitalisierung, du bist ja auch genau zu der Zeit reingekommen, das hat dich sicherlich auch einiges unter Druck gesetzt, wahrscheinlich da auch viel im Stakeholder-Management. Wie hast du es geschafft oder habt ihr es geschafft, Digitalisierung, aber auch dann wirklich die Produkte zu bauen, mal Testprodukte, Prototypen, die Leute zu überzeugen? Erzähl uns dann einen Schwenk aus deiner Vergangenheit eben von ein paar Jahren, wie so dieser tägliche Ablauf von dir war und was das mit der Produktion der digitalen Produkte gemacht hat.
Also ganz ehrlich, diesen Gegenwind habe ich tatsächlich nicht gespürt. Also das war wirklich, also alle Kolleginnen und Kollegen haben hier gelitten. Ich hatte eher den Eindruck, hier wartet der ein oder andere auf den Messias und denkt, dass alle Themen gelöst sind, wenn man diesen Bereich aufgebaut hat. Also ich hatte eher den Eindruck, ich muss an vielen Stellen Erwartungsmanagement machen, dass die digitalen Themen jetzt nicht alle Themen lösen, mit denen wir und andere Messegesellschaften, also das war wirklich eine schlimme Zeit in der Corona-Phase, konfrontiert waren, auch in der Phase bis hin zum Berufsverbot, wo wir rein digitale Messen durchgeführt haben. Ja, das hat schon stattgefunden und da haben auch alle Leute in ihren Funktionen wirklich gut mitgewirkt. Aber am Ende muss man sagen, waren das so, wenn es gut läuft, 5-10% der Umsätze, ja, und mit den digitalen Produkten. Und wo bleiben die 90%? Also ich kenne das durchaus auch aus dem Verlagsgeschäft. Die haben ja alle keine Probleme, Reichweite und attraktive Produkte im Digitalen zu bauen. Aber man hat vielleicht so pro Nutzer 1% der Umsätze, die man aus dem klassischen Printgeschäft kennt, wenn man da mit festen Abonnenten vergleicht. Und so ähnlich kann man sich das eigentlich im Messegeschäft vorstellen. Also es war eher Erwartungsmanagement. Es war vielleicht auch teilweise Erwartungsmanagement dahingehend, dass einige Dinge im Digitalen länger brauchen als irgendwie so ein agiler Workshop, wo man dann 40 Post-its am Ende irgendwo an die Wand geklebt hat, manchmal suggeriert, dass dann Dinge auch hinterher im App Store sind und funktionieren. Aber das Thema da groß Überzeugungsarbeit leisten zu müssen oder vielleicht sogar bis hin zu Kolleginnen oder Kollegen, die dagegen gearbeitet hätten, das habe ich in der Tat nicht gespürt. Vielleicht war auch der Druck und das Leid zu hoch. Ne? Also wenn da so ein Druck und so ein Leid ist, dann ist die Bereitschaft zu Veränderungen vielleicht auch noch mal größer, als wenn es einem eigentlich total gut geht, ja, und jemand kommt und sagt, super, wie du das die letzten 20 Jahre gemacht hast und ab morgen gerne mal so. Das ist, wenn es einem gut geht, ein anderes Gefühl, als wenn man wirklich selber das Gefühl hat, ich stehe hier mit dem Rücken zur Wand. Und in der Corona-Zeit war das tatsächlich bei den Messen so.
Das heißt, ich will da noch ein bisschen tiefer bohren. Das heißt, du bist da reingekommen während Corona, hast jetzt schon selbst gesagt, dass du da viel Stakeholder-Management in dem Sinne oder Erwartungsmanagement machen musstest. Wie war denn auch grundsätzlich so das Setup, also um dann wirklich auch digitale Produkte zu bauen? Ihr wart ja zu der Zeit wahrscheinlich noch keine 20 Leute. Also was war das Setup, das du vorgefunden hast? Wo hast du dir gedacht, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht erwartet, da müssen wir jetzt schauen, wie wir das in den nächsten Wochen irgendwie gerade biegen und dann müssen wir noch vielleicht uns um das, um die Baustelle kümmern etc. Was waren die Baustellen? Wie war das Setup?
Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, dass die Kölnmesse wahnsinnig viele tolle Sachen im Digitalen gemacht hat, bevor ich auch zur Kölnmesse gekommen bin. Und bevor der Geschäftsbereich digital gegründet wurde. Und einige dieser Themen habe ich dann auch, also es gab jetzt keine Vorgängerin oder keinen Vorgänger von mir, sondern es war meine Aufgabe und ist meine Aufgabe, diesen Geschäftsbereich aufzubauen. Aber es gab an vielen Stellen im Haus super tolle digitale Initiativen. Und die vielleicht am ehesten deine Frage beantwortet, ist eine Initiative, die es bis heute gibt und die sich nennt Programm Digitale Transformation. In diesem Programm geht es nicht nur, eigentlich sogar überwiegend nicht, um die Konzeption, den Bau von digitalen Produkten und Geschäftsmodellen, so wie ich es eben beschrieben habe, sondern um viele Dinge, die nach innen gerichtet sind. Also unsere Werkzeuge, unsere Tools, unsere Arbeitsweisen, unsere Methodiken, also von einem SAP-Update bis hin zu irgendeinem fancy Produkt, Lead und Meet oder Post-Fair-Lead, große Spannbreite. Und dieses Programm ist so organisiert, wirklich auf für uns zweithöchster Führungsebene, dass nahezu alle Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter in einem sogenannten Lenkungskreis, der dieses Programm führt, vertreten sind, sich regelmäßig jede Woche Freitag trifft, um alle Projekte, die gerade Aufmerksamkeit erfordern, durchzusprechen. Auf der Ebene darunter gibt es immer mit einer Doppelspitze aus IT und Fachbereich die Projektleiterinnen und Projektleiter, die einzelne Themen treiben. Aber wir sind jetzt mal unabhängig davon, dass wir als Haus ohnehin als Matrixorganisation aufgestellt sind, über dieses Programm in der Lage, sehr, sehr schnell auch Commitment von allen Beteiligten einzufordern. Denn wenn man dort vertreten ist oder Frau, Dann hat man die Möglichkeit, da die eigene Meinung einzubringen. Am Ende entscheidet das Gremium und dann ist man aber auch in jedem Fall abgeholt. Ne? Und dann ist auch sozusagen klar, dass die Ressourcen aus den eigenen Bereichen entsprechend so zur Verfügung gestellt werden, dass daran mitgearbeitet wird und Projektleiterinnen und Projektleiter nicht wie Bittsteller durchs Haus laufen, um aus anderen Bereichen, die jetzt vielleicht zunächst mal auch originär andere Aufgaben haben und Ziele verfolgen, was ja auch legitim ist, dann wie ein Bittsteller über Mittagessenseinladung und Cappuccino da das entsprechend anzufragen. Also das ist, glaube ich, so einer der bedeutendsten Formate und Arbeitsweisen, um diese Dinge aufzufangen und auch mögliche Konflikte, vor allen Dingen unterschiedliche Meinungen und Wissen, sehr, sehr regelmäßig an einer Stelle zu konsolidieren und Entscheidungen zu treffen.
Du hast ja auch schon über so zwei fancy Produkte gesprochen, über Lead on Meet und Post for Leads. Vielleicht fangen wir da an, dass wir ein bisschen mehr über diese Produkte sprechen. Vielleicht kommen ja da noch Herausforderungen oder Challenges, die im Zuge dieser Produktentwicklung gekommen sind. Genau, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick zu den zwei Produkten und erzähl uns einen Schwenk davon.
Ja, also das mache ich natürlich super gerne. Das ist meine Steilvorlage. Ich fange mal mit Lead and Meet an. Und Lead and Meet, ich hatte eingangs gesagt, dass wir Produkte bauen mit dem Ziel, die Messe und Veranstaltung aufzuwerten und für unsere Kunden mehr rauszuholen. Und das andere war zeitlich verlängern nach vorne und nach hinten. Und Lead and Meet ist jetzt genau ein Beispiel für die erste Kategorie. Und zwar funktioniert das Produkt im Wesentlichen so: Wir als Kölnmesse wissen, welche Aussteller zu uns kommen und was die Produkt- und Leistungsangebote dieser Aussteller sind. Auf der anderen Seite wissen wir zu allen oder nahezu allen Besuchern nicht nur, was ist der Name, E-Mail-Adresse, was ist das Jobprofil, was ist die Aufgabe, sondern wir wissen auch, was sind die Interessen dieser Besucher, denn es ist dann eben nicht nur Möbel, sondern es geht darum, bin ich Einkäufer für eine gewisse Region und viele, viele andere Dinge, die wir auf der Besucherseite wissen. Also jeder, der bei uns im Gelände ist, ist am Anfang mit einem Ticket reingekommen und von uns identifiziert. Und Lead und Meet bietet den Ausstellern die Möglichkeit, zusätzliche, für sie relevante Besucher am Messestand zu kaufen, die wir über Push-Nachrichten, über unsere Messe-App auf die Handys der Besucher schicken, die in die jeweilige Zielgruppe der Aussteller passen, während sie sich über das Messegelände bewegen. Ja, beispielsweise, wenn du, Daniel, jetzt Interesse hättest an dem Einkauf an der Gamescom, ja, und du hättest jetzt das spezielle Interesse an der Gamescom, dir spezifisches Hardware-Produkt einzukaufen, weil du Einkäufer bist auf der Hardware-Seite, vielleicht im Bereich Prozessoren oder Grafikkarten. Und es gibt jemanden, der so etwas anbietet, könnte er bei uns über dieses Paket eine Push-Nachricht an dich schicken, ja, wo er dich einlädt an den Stand, vielleicht sogar mit einem gewissen Vorteilsangebot, ja, von Einladung zum Cappuccino, vielleicht aber auch die ein oder anderen Produktneuheiten, die dir dort vom Aussteller in Aussicht gestellt werden. Und wenn du diese Nachricht siehst und sagst, Mensch, das möchte ich gerne tun, jetzt sofort, dass ich da hinlaufe oder aber auch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich jetzt erstmal noch den einen oder anderen Termin habe, gelangst du über unsere Indoor-Navigation direkt zu diesem Ausstellerstand und wir messen, wenn du als Besucher am Stand des Ausstellers, der dieses Paket gekauft hat, angekommen bist. Ne? Also wirklich, wenn man vielleicht jetzt mal einen Vergleich, der ein bisschen größenwahnsinnig ist, bei Google, CPX-basiert zusätzliche Besucher, auf relevante Besucher auf der eigenen Webseite oder im eigenen Store kaufen kann, kannst du hier zusätzliche relevante physische Besucher, die über die Messe gehen und für dich als Aussteller relevant sind, kaufen. Und das sind Pakete, die wir vermarkten. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wenn aus Ausstellersicht es dazu führt, dass man am Ende der drei Messetage nicht mit im B2B-Bereich, nicht mit 100 zusätzlichen Neukunden in der Tasche nach Hause fährt, sondern vielleicht mit 120 oder 130, dann ist das eine Wahnsinnswertschöpfung, die wir auch im Moment über den Preis noch überhaupt nicht wirklich abschöpfen. Denn die zahlen ja nicht nur uns als Kölnmesse, sondern die zahlen auch für den Standbau, die zahlen für Hostessen, es gibt Reisekosten. Leider sind auch die Hotelübernachtungen nicht immer ganz günstig zu den Messezeiten in Köln. Also das, was wir an Mehrwert durch so ein Produkt für unsere Aussteller generieren, ist super. Und es ist messbar, es gibt ein sehr aussagekräftiges Reporting, wer wurde dann hinterher zu welchen Zeitpunkten zusätzlich dem Stand zugeführt, sodass das wirklich einerseits den Zielen unserer Aussteller in die Hände spielt, andererseits aber auch wirklich anhand eines harten Reportings diesen Erfolg dann auch messbar macht und schriftlich belegt.
Wenn natürlich auch alle möglichen Leute diese App dann nutzen und auch ihre ganzen Daten hergeben und auch das Tracking wahrscheinlich auch freigeben müssen. Jetzt gab es ja sicherlich auch eine erste Version von dieser App. Dann habt ihr sicherlich vielleicht gemerkt, das könnte irgendwie besser gehen. Wir müssen irgendwie vielleicht die Abfrage der Interessen oder welche Themen man spezifisch irgendwie sich anschauen möchte oder wie auch immer, auf Ausstellerseite, aber auch auf Besucherseite. Was waren das für Insights und wie habt ihr das Produkt dann geändert und dann gemerkt, jetzt funktioniert es eigentlich besser?
Ja. Genau. Ja, also zwei Sachen fallen mir da jetzt spontan ein. Das erste ist tatsächlich genau, wie du ansprichst, wie schaffen wir es, nicht nur die App-Nutzungsrate, sondern auch die Permission Rate. Es sind ja nicht nur Datenschutzthemen, sondern es ist auch das, was Google und Apple verlangen an Zustimmung, damit unsere App auf deine Handy-Hardware zugreifen kann. Also es geht los bei App darf Push-Nachrichten schicken, das Thema Ortung, das Thema Navigation, Zugriff auf die Kamera. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Permissions, die wir uns einsammeln müssen. Und ich glaube, da haben wir viel gelernt im Hinblick auf, was sind eigentlich die richtigen Zeitpunkte, um diese Zustimmungen einzusammeln. Ja, die erste Version war mehr oder weniger so, du öffnest die App und wirst dann gefragt, darf die App dieses und jenes und noch was und das dann viermal hintereinander und die Wahrscheinlichkeit, ja, selbst wenn man sich noch ein so tolles Wording überlegt und die Frage so attraktiv wie möglich formuliert, dass du irgendwo mal Nein sagst, ist verhältnismäßig groß. Das aber während der Nutzungssituation zu machen, also beispielsweise die Zustimmung zur Ortungsfunktion, zum Zugriff auf die Ortungsfunktion sich einzuholen in dem Moment, was die meisten Leute machen, du den Hallenplan das erste Mal öffnest, weil du dann eben auch mit dem Blue Dot deinen Aufenthaltsort angezeigt bekommst, ist eben die Situation, wo jeder sofort versteht, warum wir Zugriff oder warum die App Zugriff auf genau diese Hardwarefunktion erlangen möchte. Und das war ein Learning, zu welchem Zeitpunkt holen wir uns an welchen Stellen in der User Journey diese Zustimmung ab. Und wir liegen da jetzt tatsächlich bei Raten um und bei 80-90% aller App-Nutzer und aller Messebesucher. Ja, die dann auch natürlich diese 80-90% aller Messebesucher zunächst einmal die App wirklich nehmen, aber das ist verhältnismäßig einfach, weil der Ticket, also der Zugangscode aufs Messegelände eben ein ganz wichtiger Teil in dieser App ist und das machen eigentlich schon die meisten.
Ja, ja.
Ja, das war jetzt mal so ein echtes Learning.
Also total nachvollziehbar, glaube, gibt's in verschiedensten Branchen die gleichen Erkenntnisse und Herausforderungen, gerade was diese ganzen Permissions betrifft. Und am Ende braucht's ja auch dann eben, wie du sagst, vom Ticketkauf bis dann auf der Messe. Das muss ja auch alles erstmal auch gelernt werden von den Messebesuchern und Besucherinnen, dass es die App gibt. Und im nächsten Jahr wissen schon wieder mehr Leute, die kommen ja auch wieder dorthin, sind schon noch familiärer damit. Und so lernt ihr ja auch dann mit der Entwicklung von den Besuchern und Besucherinnen und Ausstellern eben mit und verbessert die Produkte wieder. Wollen wir vielleicht schon direkt über Post-Fair-Leads sprechen?
Von meiner Seite steht dem nichts im Wege. denn Post-Fair-Leads ist tatsächlich das Beispiel, das ich mitgebracht habe für den zweiten Ansatz, nämlich wie schaffen wir es wirklich, die Nutzungsdauer über den Messezeitraum hinaus zu verlängern. Der ursprüngliche Ansatz vieler Messegesellschaften war ja, wir machen einfach mal so Ganzjahresplattformen. Das ist technisch auch, ne, das ist einfach eine Formel von Zeit mal Geld. Aber da passiert erstmal gar nichts. Ja, da ist auch wirklich viel Geld versenkt worden, weil diese Ganzjahresplattformen im Zweifelsfall, wenn man genug investiert, auch noch eine gewisse Reichweite haben, weil auch das kann man wieder mit gutem Marketing erzeugen, aber es gibt kein, mir nicht bekannt bei uns und nirgendwo ein wirklich funktionierendes Geschäftsmodell. Wir sind mit Post-Fair-Leads einen etwas anderen Weg gegangen, auch wieder die Funktion nutzend über unsere Messe-Apps und die Navigation. Der Ansatz ist aber genau anders. Wir ermitteln, wie du dich oder wie ein Besucher sich über unsere Messe bewegt hat, wann immer er auf dem Messegelände war, und verstehen erneut über die Profilinformationen deine Interessen und werten am Ende aus, welche Aussteller wären für dich eigentlich relevant gewesen aufgrund deiner Interessen, auch aufgrund deines Jobprofils, die du aber während der Messe nicht besucht hast. Und bieten diesen Ausstellern an, wir wissen, da waren 1000 Menschen auf der Messe, die genau in deine Zielgruppe passen. Und wir wissen außerdem, dass die nicht mal in der Nähe deines Messestandes waren. Möchtest du die über unsere digitale Plattform nach der Messe ansprechen? Das kann eine Woche später sein, das kann auch nochmal deutlich später sein. Das ist übrigens auch ein Tool, das jetzt nicht nur isoliert als Produkt, das seine eigene P&L hat, funktioniert, sondern oft auch wirklich zur Verargumentation auf Kundenseite genommen wird für das gesamte Messe-Investment, weil man dann nochmal richtig viel einsammeln kann. Ne? Weil wenn hinterher so in der Abschlusspressemitteilung wir ganz stolz sagen, da waren mal wieder 50.000 Besucher auf der Messe XY und aus Ausstellersicht sagt man sich, naja, da müssten doch für die, die für mich passend wären, also mindestens mal 10.000 dabei gewesen sein. Aber bei mir waren tatsächlich über mein CRM-Tool nachvollziehbar, das machen schon eigentlich viele, dass sie das auch systematisch messen und nachverfolgen, was sie da so während der Messelaufzeit gemacht haben, waren es vielleicht nicht die 1.000 oder 10.000, sondern nur 10% dessen. Und diese 90% ungenutztes Potenzial, die greifen wir nicht, können wir nicht komplett abgreifen, weil wir auch von denen natürlich wieder eine Reihe von Zustimmungen brauchen, damit wir das tun dürfen, was wir hier tun. Aber einen sehr, sehr großen Teil. Und das ist ebenfalls auch ein neues Produkt. Es geht bis hin, jetzt mache ich nochmal einen letzten Case, der vielleicht ein bisschen spooky klingt, dass ich sage, ich weiß, mich interessiert gar nicht, was dein Jobprofil ist und dein Besucherprofil. Aber ich möchte gerne alle Kunden ansprechen über eure digitale Plattform, die während der Messe bei folgenden drei Hauptwettbewerbern von mir länger als eine halbe Stunde jeweils am Stand waren, mich aber nicht besucht haben. Ja, also, das ist vielleicht mal so ein bisschen an der Grenze dessen, was wir tun.
Was mich bei allen drei Produkten interessiert ist, ihr habt die euch überlegt, konzipiert, entwickelt, Algorithmen eingebunden, um das alles irgendwie zusammenzuführen. Was ist passiert zu dem Zeitpunkt, wo das ganze Thema AI gekommen ist? Und welchen Einfluss hat es jetzt auf, okay, wir können jetzt noch viel mehr machen und vielleicht in den nächsten Jahren, wir schütten das alles in den AI-Topf rein. Die AI überlegt sich, wer mit wem am besten zusammenpasst, auf welcher Ebene und macht schon direkt für den Aussteller das Angebot, weil der hat schon die Permission gegeben, dass die AI bis zu so einem Rabatt schon alles selber machen darf. Also welchen Einfluss hat das alles auf diese drei Produkte?
Also auf diese drei Produkte könnte das mehr Einfluss haben als das, was wir bisher wirklich umgesetzt haben. Ich kann gerne gleich noch mal ein bisschen teilen, wie wir dieses Thema, wie nutzen wir die Potenziale aus künstlicher Intelligenz hier im Haus systematisch angegangen sind. Aber um ganz ehrlich zu sein, haben wir das in den drei Produkten noch nicht wirklich, also dass die jetzt mal stabil laufen und auch so ein bisschen wie Butterbrot jetzt mal ihr Geld verdienen, das ist schon mal ein Schritt, aber natürlich könnte man da mit AI noch mehr machen. Also etwas Naheliegendes wäre ja zum Beispiel, wir nutzen künstliche Intelligenz, um gar nicht mehr unbedingt dich oder Besucher zu fragen, was ist dein Jobprofil, was sind deine Interessen, weil auch die Bereitschaft, das wirklich, ne, dass da nicht immer nur angeklickt wird, Sonstiges, die ist schon da, aber das ist auch nicht immer zu 100% korrekt, was wir da bekommen. Und es stört auch manchmal den Ticketkaufprozess. Aber aufgrund deines Bewegungsprofils über die Messe, weil in einzelnen Hallen gibt es unterschiedliche Produkt- und Themenschwerpunkte. Ja, wie habe ich mich bewegt? Wie habe ich Zeit an verschiedenen Stellen verbracht? Und aus diesem Verhalten darauf zu schließen, was sind eigentlich wirklich deine Interessen? Was bist du eigentlich für ein Besuchertyp? Ja, wie kannst du nochmal mit Angeboten, also eigentlich das Thema Profildatenanreicherung aufgrund des Bewegungsverhaltens, das wäre so etwas, wie ich denke, dass man eben auf der Frage, welche Zielgruppen können wir wie qualifizieren, mit Hilfe von AI nochmal deutlich mehr machen können, als über die Abfrage von Themen, so wie auch bei LinkedIn irgendwie abgefragt wird, was ist denn dein Unternehmen, für das du arbeitest und was ist da dein Jobtitel oder was auch immer. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, aber ganz ehrlich haben wir das heute so noch nicht. Das ist ein bisschen Blick in die Zukunft.
Nee, war auch gar kein Vorwurf von meiner Seite, aber im Prinzip kann ich es mir genauso vorstellen, ja, dass ihr halt diese Produkte entwickelt und dann kommt so ein Brocken ums Eck und man denkt sich, boah, jetzt geben sich ja nochmal 15 andere Richtungen, in die wir das Produkt jetzt denken könnten. Aber genau das ist ja das Spannende, dass man dann sagt, okay, aber wir müssen jetzt auch mal das Produkt rausbringen. Wir wollen auch, dass es funktioniert. Wir wollen auch, dass es monetarisiert und ist. Und dann schauen wir weiter.
Definitiv. Und stabil läuft. Ne? Das ist natürlich genau, auch immer was, was eine Daueraufgabe ist.
Jetzt ist ja schon sehr beeindruckend, finde ich, weil wir haben ja auch mit anderen Messen in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet und alle stehen vor einer ähnlichen Herausforderung. Und wie du schon sagst, niemand hat das bisher so richtig hinbekommen, wirklich die Messe auch zu verlängern, nach vorne, nach hinten. Und also auch beeindruckend die Conversion, also wie viele Nutzer und Nutzerinnen ihre Daten freigeben, um sich dann auch auf der Messe bewegen zu können. Also das habt ihr alles offensichtlich richtig, richtig gut gemacht. Und das ist ja auch alles ein User-Experience-Thema. Ja, am Ende muss sich das ja auch alles, das muss alles wunderbar funktionieren, reibungslos von dem Erstkontakt bis dann zum Parkplatz, ins Parkhaus fahren, den Parkplatz hinterlegen, Indoor-Navigation und so weiter. Ist User-Experience, Design, Product Governance, solche Themen, sage ich mal, ist es etwas, was bei der Köln-Messe schon einen hohen Stellenwert hatte, oder ist es etwas, was du mitgebracht hast, wofür du kämpfen musstest, und hat es den Stellenwert, den es verdient, sozusagen bei euch in der Organisation? Und wie managst du das vielleicht auch als hoffentlich Evangelist für User Experience Design im Unternehmen auch allen klarzumachen, wie wichtig dieses Thema ist, um ja eine Messe erfolgreich in den digitalen Raum zu erweitern?
Ja, also das ist ganz sicher keine One-Man-Show, sondern es gibt viele Dinge, die dort auch vor meiner Zeit sehr, sehr gut gelaufen sind. Und wir sind als Messe tendenziell einfach sehr dicht an den Kunden. Und wenn ich jetzt mal User Experience im Kern übersetze als, wie gestalte ich ein Produkterlebnis, eigentlich sogar egal, ob es ein physisches oder ein digitales Produkterlebnis ist, so, dass die Kunden maximal gut damit zurechtkommen und dass es auch auf die Ziele der Kölnmesse einzahlt, würde ich mal fast sagen, dass das auch deutlich vor meiner Zeit Kernkompetenz der Kölnmesse war. Aber das, was ich vielleicht nochmal als Beispiel auf deine Frage nehmen möchte, ich glaube eben nicht, dass man es hinbekommt mit irgendwie, ich sag mal, Change-Programmen oder nochmal Vermittlung von Methodenwissen oder ich schicke dann nochmal jemand auf eine Fortbildung zu User Experience, sondern eher, wie soll ich das nennen, so in der Diskussionskultur. Also nochmal vielleicht ein Beispiel, typische Situation. Es wird es wird diskutiert in einer Runde von 5 Kolleginnen und Kollegen, wie sollte man eigentlich den neuen KI-Chatbot, der Volumen, Support-Volumen vom Callcenter wegnehmen soll, wie sollte der auf eine Messe-Webseite und in eine App integriert werden. So, jetzt gibt es 3 verschiedene Varianten und schnell gibt es ja Menschen in dieser Fünferrunde, die mit Ideen und Argumenten so ihre Lieblingsvariante haben und dann wird typischerweise diskutiert. Und ich glaube, in solchen Situationen immer wieder zu sagen, eigentlich ist es fast egal, was du willst oder was ich will, sondern lass uns darüber diskutieren, wie wir jetzt testen können, was bei den Kunden, also wie machen wir den Aufwand möglichst gering, um zu testen, was wie bei den Kunden funktioniert und was haben wir dann wirklich für Erkenntnisse und Ergebnisse und welche Termine setzen wir uns dafür, dass man das nicht in alle Ewigkeit macht. Ich glaube eher so diese Diskussionskultur, an konkreten Beispielen, vielleicht auch mit so einer Handvoll Verbündeter, weil wenn man das 3-4 Mal gemacht hat, ja, und dann die Leute, die da sitzen, merken, es geht jetzt nicht darum, Argumente zu finden, warum meine Idee für die Einbindung des KI-Chatbots besser oder schlechter ist als die eines Kollegen, sondern es geht darum, zu überlegen, wie wir das möglichst gut probieren können, wie hoch da der Aufwand ist, dass man das vielleicht nur mit kleinen Teilgruppen macht, ja, das meine ich so mit, wie trifft man eigentlich Entscheidungen auf Basis von welchen Meinungen oder auch Daten? Ne? Und tendenziell ist es so, ich nehme mich da mal überhaupt nicht aus, je toller die eigene Visitenkarte und der Titel ist, desto schwerer fällt einem das erstmal zu sagen, ich muss mir klar machen, dass meine Meinung einfach irrelevant dafür ist, wie ein Chatbot auf die Webseite integriert wird, ne? Obwohl ich vielleicht persönlich eine klare Präferenz habe. Aber ich bin nicht die Gaming-Community, ja, und Also auch nicht im Durchschnittsalter unserer Gaming-Besucher. So, und das ist jetzt mal so ein Beispiel für, ich glaube, so kriegt man das hin, indem man das immer wieder macht und indem dann da in diesem Meeting Leute sitzen, die dann beim nächsten Mittagessen in der Kantine wieder anderen erzählen, du, ich hatte da einen Termin, das war mit Patrick Wölke und noch 7 anderen Leuten und so sind wir da an dieses Thema rangegangen und so hat er sich da positioniert. Und das möglich oft zu machen, vielleicht am Anfang mit so einer Handvoll Verbündete, die das ähnlich auch an anderen Stellen tun, und das möglichst häufig. Ich glaube, das ist das, was sozusagen am Ende zu sowas wie Kulturchange oder wie kriegt man das in die Köpfe reinführt. Weil wenn es irgendwo nicht funktioniert, ist meine Erfahrung, liegt es eigentlich nicht daran, dass es zu wenig Methodenwissen gibt, dass es zu wenig Schulungs, geht man zu einer UX-Schulung oder agil ist auch so, auch modern, ja, gehen zu einer Agil-Schulung und wenn wir da möglichst viele Leute geschult haben, dann arbeiten wir auch so. Das ist nicht meine Erfahrung, dass das so funktioniert.
Absolut. Und ich denke, was hilft, ist auch einfach das Datengetriebene, was ja dann auch User Experience Design mitbringt, wenn du einfach sagen kannst, schau mal, wir haben hier einen User-Test gehabt und das, was ihr euch vorgestellt habt, eure Annahmen sind einfach für die Tonne. Ja? Du bist nicht der Nutzer, die Nutzerin. Das haben echte Menschen dazu gesagt.
Ja, meine Annahme ist übrigens auch für die Tonne. Das ist ja,
eben.
Das.
Ja, gut, die ist wahrscheinlich etwas näher dran nachher an der Wahrheit als von jemandem, der sich in dem Bereich nicht auskennt, muss aber auch nicht zwangsläufig so
mal
sein.
Mal so, ne? Würde ich sagen.
Genau. Mal so. Kannst du vielleicht ein kurzes, konkretes Beispiel geben, mit welchen Daten ihr da dann auch arbeitet und was vielleicht auch schon mal zu einem Aha-Moment geführt hat, vielleicht auch im Management-Kreis, wenn ihr vielleicht mit einem Ergebnis von einem User Research oder einer Persona gearbeitet habt?
Das, also eigentlich sind das wirklich so die Daten, die man vielleicht standardmäßig vermutet, dass man schaut, man vergleicht Klickraten in 3 verschiedenen Varianten. Manchmal sind es auch eher so qualitative Ansätze, dass man sich mal, wir haben oft Beiräte, die aus von Verbandsseite auf Messen draufschauen, dass man sagt, man spricht das mal mit 10 Leuten aus dem Beirat durch, ne, eher so in so einem aktiven Interview, wie die unterschiedliche Dinge sehen. Also das sind ja Messen von KPIs, die irgendwie auf Erfolg, ne? Manchmal ist es auch Verweildauer, manchmal ist es Nutzungshäufigkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Funktion X, nach dem Nutzen einer Funktion X, die App noch ein weiteres Mal geöffnet wird? Oder ist das Erlebnis eigentlich so wahnsinnig toll, dass man danach die App direkt löscht? Also das ist schon sehr unterschiedlich, aber es sind bei den digitalen Produkten tatsächlich eher so die Standardzahlen, auf die man da drauf gucken würde und auf wir drauf schauen.
Jetzt wollen wir natürlich unbedingt noch wissen, wie der Chatbot am Ende integriert wurde.
Relativ klassisch, weil wir gesagt haben, wir wollen das erstmal möglichst, also die Diskussion, die wir da hatten, war tatsächlich, ob der, so wie man das auf vielen Seiten sieht, sich quasi direkt in den Vordergrund spielt und meldet und so ein bisschen sogar suggeriert, da ist vielleicht eine Person dahinter, heißt Emma so und so, oder ob das eher so eine Funktionalität ist, die man bei Bedarf akquirieren muss. Und wir haben uns für Letzteres entschieden, um einfach das Support-Volumen im ersten Schritt nicht zu hoch zu holen, denn wir haben schon auch Übergabepunkte, wo der Chatbot dann nicht mehr weiterhilft Richtung Callcenter, also den teuren Support-Kanälen. Und da haben wir dann am Ende gesagt, wollen wir nicht das Volumen hochdrehen, indem wir den jetzt mal zu sehr unaufgefordert direkt nach vorne spielen. Das war letztendlich hinter eine Kostenentscheidung auch.
Wir hatten ja schon über AI gesprochen und glaube ich, das können wir auch kurz beiseite packen. Welche anderen Technologien oder Trends beschäftigen dich persönlich oder jetzt auch für die Köln-Messe, wo du sagst, das wird uns auch in den nächsten Monaten, Jahren beschäftigen, da gibt es eine eigene Taskforce dafür etc. Genau.
Ja, also jetzt, also das größte Thema, auf das wir wirklich Ressourcen investieren, ist das Thema künstliche Intelligenz, wo wir ein großes Programm aufgesetzt haben. Wenn du jetzt sagst, was darüber hinaus, kann ich vielleicht nur andersrum so ein bisschen antworten. Was würde man vielleicht vermuten, worauf wir setzen, womit wir uns aber im Moment überhaupt nicht aktiv beschäftigen, außer dass wir ein Auge drauf haben.
Ja, ich glaube, Felix hat das ja angedeutet, es gab ja auch viele Ambitionen, auch während Corona zu sagen, hier Web 3 oder auch schon davor irgendwelche fast schon Click-Adventures, um irgendwie den Besuchern das Gefühl zu geben, man ist auf einer Messe. Genau, Web 3, AR, VR, abzutauchen in die Gamescon, ohne dort zu sein. Gibt es da Ambitionen in die Richtung oder ist das tatsächlich aktuell auf Eis eher und man schaut da, bis sich die Themen etabliert haben und schaut mal, bis Apple wirklich den Massenmarkt damit erreicht hat und setzt alles auf AI aktuell?
Ja, letzteres. Ja. Also wirklich letzteres. Also was wir tun ist, wir launchen, also was wir schon sehen, ist eine, ich nenne es mal Kontinentalisierung oder Lokalisierung von Veranstaltungen. Wir haben jetzt gerade eine zusätzliche Gamescom in Südamerika gelauncht. Es gibt eine in Asien, es gibt die Hauptveranstaltung in Köln. Hat auch was mit Nachhaltigkeitsthemen zu tun, dass nicht mehr alle Leute so rund um die Welt fliegen müssen, aber auch mit dem Thema Kostenmanagement. Und dann um diese physischen Veranstaltungen, dieses Set an digitalen Produkten aufzubauen. Das Thema, von dem man vielleicht denken würde, dass wir es im Moment stärker betrachten, als wir es wirklich betrachten, was ich eben meinte, ist das ganze Thema Metaverse. Also wenn dieses Thema Metaverse mal als wirklich großes Massenthema kommt, dann wäre das natürlich etwas, was das Geschäftsmodell Messe massiv beeinflussen könnte. Da ist aber meine Meinung, wir beobachten, was da passiert und investieren da im Moment nicht. Also außer, dass es natürlich ein bisschen Zeit kostet, da auch up-to-date zu bleiben. Da muss ich so viel sortieren. Was ist da das Ökosystem? Was sind wirklich dann die relevanten Player? Aber das ist natürlich ein Thema, das steht potenziell in den Startlöchern, weil es unser Geschäft, unser klassisches physisches Geschäft natürlich extremst beeinflusst.
Ja, und vor allem, es hängt ja auch zusammen. Also Metaverse kam ja vor der AI-Bubble. Das bedeutet, dass sich da natürlich alle in 3D-Design-Agenturen und Companies schon wieder gefreut haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, gesagt, geil, jetzt können wir endlich richtig Vollgas Metaverse und bauen und Messestände bauen und da viel Geld verlangen. Dann kam AI, dann kam die Entwicklung dahin, naja, vielleicht brauche ich die ganzen Agenturen und Companies nicht mehr, weil irgendwie alles über künstliche Intelligenz dann generiert wird, die ganze Welt im Metaverse. Und alles einfacher wird. Das heißt, es hängt ja alles zusammen und deswegen bin ich da vollkommen bei dir.
Absolut.
Ich würde auch aktuell überhaupt nichts in die Richtung investieren, sondern schauen, wie sich AI entwickelt und damit die Disruption von all diesen Servicebereichen, die dann am Ende des Tages Metaverse bedienen würden. Ja.
Ich kann mich erinnern, ich war als Apple die erste wirklich erfolgreiche Smartwatch mit der Apple Watch auf den Markt gebracht hat in einem Verlag und dann wurde gesagt, ja, also Herr Wölke, wir müssen jetzt aber unbedingt gucken, wie wir hier Zeitungen und Zeitschriften auf die Uhr kriegen. Ja, da habe ich auch gesagt, wieso müssen wir das? Also das ist ja nicht so, dass wir quasi jetzt hier das Geld haben, dass wir zu jeder neuen Hardware oder jeder neuen Technologie dann sofort anfangen, irgendwie Investitionen zu tätigen. Aber ich glaube wirklich, AI ist was anderes. Ja, da erwarten wir uns kurz oder da haben wir kurzfristig Returns im Moment am meisten auf der Kosteneinsparseite und noch nicht so sehr auf der Erlösseite, aber so ist das jetzt gerade mal. Aber bei vielen anderen Sachen geht es auch darum, mal zu beobachten. Ne? Also wir sind auch, obwohl wir global tätig sind, wir sind ein guter Mittelständler, so von der Größenordnung her. Ne? Da müssen wir jetzt nicht überall Grundlagenforschung betreiben.
Patrick, wir müssen leider schon zum Ende kommen. Jetzt ist es so, dass dein Team und du, ihr scheint ja dann sehr, 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 sehr gute Arbeit zu leisten, ein Unternehmen, das sehr stark auch aus der physischen Welt kommt, in die digitale Welt zu bringen und das in eurem Fall eigentlich perfekt zu verschmelzen. Wenn du die Top 3 deiner Tipps und Learnings weitergeben könntest, auch an andere Branchen, an unsere digitalen Mitstreiter, Was wäre das? Welche Tipps wären das?
Puh, die Top 3. Also ich glaube, das Erste ist lieber erstmal klein anfangen, weil es ist so einfach zu beschreiben, zu erzählen, was man möchte. Und es ist so unendlich schwer und auch teuer und auch zeitintensiv, das wirklich skalierbar und sauber auf die Straße zu kriegen. Also lieber, um es mal konkret zu machen, eine App, die nur 4 Sachen kann, aber die dafür richtig gut und nicht 8 Sachen oder 12 Sachen und alles so ein bisschen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, Ich glaube, das Zweite ist wirklich diese Themen rund um Daten. Also meine Erfahrung ist jetzt, aber natürlich ist das jetzt auch subjektiv, dass diese B2B-Themen, die wir machen, sehr viel dankbarer sind als die B2C-Themen und wirklich da datenbasiert auch Dinge funktionieren, die direkt monetarisieren. Ja, also diese Beispiele, die ich eben genannt habe, sind einige. Also vielleicht ist das Thema auch da wieder Fokussierung. Und das letzte Thema, ja, also das letzte Thema, keine Kompromisse bei Teams, ne? Also wir sind alle so viele Zeit im Büro, also lieber mit, auch da wieder, lieber mit 3 Leuten weniger irgendwas machen und das Gefühl zu haben, wir sind hier in einer eingeschworenen Gemeinschaft mit unterschiedlichen Meinungen, aber doch irgendwie einem gemeinsamen Ziel und Bild nach vorne raus. Also wirklich viel Zeit nicht nur in Technologie und Daten und Produkte, sondern auch in Menschen investieren. Das ist jetzt mal so mein Schuss aus der Hüfte.
Traumhaft, für einen Schuss aus der Hüfte. Mehr geht nicht. Das stand nämlich nicht in unserem, muss ich dazu sagen, stand nicht in unserem Vorbereitungsskript, beziehungsweise haben wir nicht vorbesprochen. Das war jetzt eine spontane Challenge, die mir für dich eingefallen ist, aber können wir, glaube ich, alles genauso unterschreiben. Dann die letzte Frage, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen von zum Thema Zusammenarbeit, Empathie und Offenheit. Was wünschst du dir denn für unsere digitale Zukunft?
Also ich wünsche mir wirklich, und das nicht nur für das, was wir hier bei der Messe machen, sondern auch darüber hinaus, dass die digitalen Produkte wirklich Menschen zusammenbringen und dass es nicht darum geht, was ich manchmal noch in Diskussionen erlebe, setzt ihr jetzt eigentlich wieder auf die physische Messe und nicht mehr auf digital, sondern dass das nicht als zwei verschiedene teilweise vielleicht sogar sich widersprechende Themen angesehen wird, sondern dass man sagt, ich wünsche mir, dass die digitalen Themen dazu führen, dass Menschen zusammengebracht werden, miteinander kommunizieren, miteinander verstehen, von der Messe bis hin zu, was bedeutet das eigentlich für Demokratien und für uns auf Gottes Planeten.
Wow, dazu will ich gar nicht mehr viel sagen. Das lassen wir genauso stehen. Patrick, tausend Dank für deine Zeit. Das war ein super, super schönes Gespräch. Dir erstmal jetzt einen schönen Urlaub und Dankeschön.
Vielen Dank, ihr beiden, Felix und Daniel. Dankeschön.